Heute sind wir im Universitätsklinikum in Tübingen und sprechen mit Herrn Professor Sali, der dort zum Thema Immuntherapie forscht. Sie haben jetzt eine Phase 1-Studie, die Sie beginnen möchten, wo Sie mit bispezifischen Antikörpern arbeiten wollen. Und dazu wollen wir gerne ein bisschen sprechen zu dieser Phase 1-Studie, wie die funktioniert und was Patienten davon haben, an der Studie teilzunehmen.
Sehr gerne.
Jetzt ist meine allererste Frage, an wen richtet sich denn diese Phase 1-Studie?
Also in diese Phase 1-Studie können eingeschlossen werden, können teilnehmen Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, AML. Das ist die häufigste Leukämieform, akute Leukämieform des Erwachsenen. Und sie hat immer noch eine, trotz der Fortschritte, die wir erzielt haben, immer noch eine schlechte Prognose. Mhm. Und das wollen wir verbessern. Und eingeschlossen werden Patienten, die nach einer Standardbehandlung noch nachweisbare Leukämiezellen haben.
Aha, das heißt, das muss messbar sein.
Absolut.
Okay.
Früher war es so, vor 10 Jahren, da hat man einen Patienten diagnostiziert mit AML und dann hat man die schwere Chemotherapie gemacht, die eine schwere Therapieform ist. Also die härteste Chemotherapie, die es eigentlich überhaupt gibt, ist das. Und danach hat man geschaut, im Knochenmark, sind die Leukämiezellen, dort entstehen die, sind die weg?
Ja.
Und was macht man? Da zählt man einfach mit dem Mikroskop 100 Zellen und schaut, wie viele darunter, ich vereinfache, bösartig sind.
Die kann man erkennen, die sind ein bisschen anders aus.
Nicht ganz einfach, darum sagt man einfach, sind es weniger als 5% frühe Vorläuferzellen, sogenannte Blasten. Ja. Die haben Sie auch und ich auch, die braucht man, aber bei uns sind sie hoffentlich gesund und nicht entartet. Mhm. Und wir haben nicht mehr als 5%. Wenn die mehr als 5% sind, dann wird es gefährlich sozusagen. Wenn sie unter 5% sind, hat man gesagt, okay, sie sind in Remission. Mhm. Das stimmt aber nicht, weil wenn es jetzt halt eine Zelle unter 1000 ist, dann haben Sie halt die nicht gesehen vielleicht. Mhm. Und außerdem erkennen Sie gar nicht genau, ob die bösartig sind oder nicht.
Ach so, also eben nicht, ne? Also ich kann von außen
sie können sehen, sie, so wenn Sie es gut können, können Sie sich morphologisch schon unterscheiden, aber ist nicht ganz einfach. Mhm. So, jetzt kommt das Problem. Wenn diese minimale Resterkrankung, also übrig geblieben ist, nicht alle Leukämiezellen eliminiert sind, das ist fast immer so, dann ist natürlich klar, dass die noch da sind und wieder anfangen können, sich zu vermehren. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, dass so eine Leukämie, ich vereinfache wieder ein bisschen, aus einer einzigen entarteten Zelle entstanden ist, und da sind noch welche, was werden die tun? Die werden wiederkommen. Mhm. Und das ist der Grund für die häufigen Rezidive, also wiederkehrende Erkrankung bei dieser akuten myeloischen Leukämie, die dann letztendlich dafür verantwortlich ist, dass nur ca. 40% der Patienten länger als 5 Jahre überleben. Mhm. Weil einfach diese minimale Resterkrankung nicht eliminiert wird.
Okay.
Damit kommt die Leukämie wieder. Mhm. Und unser Antikörper soll diese Patienten, bei denen die noch nachweisbar ist, mit genetischen Methoden, also molekularbiologischen Methoden, da kann man die erkennen, genauer als mit dem Mikroskop. Und diese Patienten werden eingeschlossen. Wir hoffen, dass wir mit dem Antikörper diese Resterkrankung dann eliminieren können.
Jetzt muss ich noch trotzdem mal fragen, was wäre denn jetzt heutzutage die Standardtherapie, um eben diese minimale Resterkrankung final zu eliminieren?
Die Medizin ist ja im Fluss. Bisher hat man es so gemacht, dass man einfach die minimale Resterkrankung gar nicht nachweisen konnte, bis vor 10 Jahren zum Beispiel oder vor 15. Jetzt, wo wir sie nachweisen können, haben wir die meistens beobachtet.
Okay.
Was macht die denn? Hält die still? Es gibt auch Fälle, wo sozusagen das Immunsystem das kontrolliert und die einfach nicht mehr wird.
Okay.
Und da konnte man die messen in regelmäßigen Abständen. Und wenn man gesehen hat, das nimmt zu, dann hat man meistens die Patienten stammzelltransplantiert. Also das, was man im Volksmund Knochenmarkstransplantation nennt.
Mhm. Okay.
Ist natürlich eine intensive Therapie, die auch mit Nebenwirkungen einhergeht und auch oft nicht funktioniert. Sie kennen es. Also, aber das war dann die einzige Möglichkeit, wenn Sie sehen, die nimmt zu, die Resterkrankung.
Und ich glaube, da wird ja immer noch heutzutage nicht für alle Altersgruppen Stammzelltransplantation gemacht, oder? Wie ist es? Oder
also mittlerweile können auch schon durchaus ältere Patienten behandelt werden. Aber natürlich, wenn man, das ist eine intensive Behandlung, wenn man körperlich das nicht verkraften kann, und das sind viele Patienten tatsächlich immer noch, dann geht es natürlich nicht. Mhm. Neuerdings gibt es auch Methoden, wo man sagt, man gibt ein anderes Medikament, eine, ich nenne es auch mal Art Chemotherapie, leichte Chemotherapie, die man als Erhaltung macht, um diese Erkrankung zu bremsen. Aber wenn man überlegt, wie Chemotherapie wirkt, dann kann diese Therapie nur bremsen, sie kann aber die niemals eliminieren.
Okay.
Und das wollen wir mit einem bispezifischen Antikörper. In der Tat ist das Ziel, dass wir diese minimale Resterkrankung eliminieren mit unserer Immuntherapie. Nicht Chemotherapie, sondern Immuntherapie.
Ja.
Und das Immunsystem kann sowas auch.
Ja.
Und dann, wenn keine Leukämiezelle mehr da ist, dann kann es auch nicht wiederkommen.
Wunderbar. Ah, ja.
Das ist das Ziel.
So, jetzt haben wir vorher schon gesagt, es geht um bispezifische Antikörper. Können Sie da mal so kurz erklären, was ist das?
Da hole ich ein bisschen aus, das, was gerade in den letzten 10 Jahren die Onkologie revolutioniert hat, die Immuntherapie. Ich glaube, so weit darf man gehen, auch wenn ich befangen bin, weil ich ein Immunologe bin. Aber ich glaube, das darf man schon sagen.
Ja.
Das sind Strategien zur Mobilisierung von T-Zellen als den Denkern und Lenkern des Immunsystems, den stärksten Immunzellen. Und diese T-Zellen kann man mit klassischen Antikörpern, wir haben ja alle Antikörper im Blut und wenn sie eine Covid-Impfung kriegen, dann bilden sie Antikörper als Schutz und die aktivieren auch Immunzellen, aber die T-Zellen werden über Antikörper nicht aktiviert.
Ah.
Das geht nicht. Die sind von der Natur dafür nicht gemacht.
Okay.
Die müssen spezifische Peptide, sagt man dazu, erkennen. Und wenn sie das nicht getan haben, dann schalten die nicht an. Wenn sie die mit Antikörpern aktivieren wollen, dann müssen sie gentechnisch künstliche Antikörper herstellen, die sozusagen aus 2 verschiedenen Antikörpern zusammengebaut sind. Ein Arm, der an die Tumorzelle oder Leukämiezelle in unserem Fall bindet und ein zweiter Arm, der an die T-Zelle bindet und die greift gewissermaßen bildlich und an die bösartige Zelle heranzieht und dann, wenn er sie gegriffen und herangezogen hat und die zusammenkommen, dann sagt er der T-Zelle, töte das, was du jetzt gebunden hast.
Okay.
Und das tut sie und das tut sie effizient.
Ja, genau, da gibt es ein tolles Video dazu, ne? Was so ein elektromikroskopisches Video ist. Ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie da die kleine T-Zelle, ja wirklich die viel größere Krebszelle, richtig niedermacht. Ne?
Und das Tolle an den T-Zellen ist auch, dass die sich vermehren können. Dafür sind sie von der Natur aus gemacht.
Okay.
Das heißt, meistens sind es ja zu viele Tumorzellen und wenige T-Zellen. Aber wenn die mal aktiv sind, wenn die mal loslegen, dann können die das gut. Da sind wir aber auch schon bei einem Thema. Natürlich muss man aufpassen, dass sie nicht zu sehr loslegen. Weil wenn natürlich das Immunsystem zu stark aktiviert wird, kann es auch Nebenwirkungen geben. Aber das können solche bispezifischen Antikörper, wenn sie gut gemacht sind, eben dadurch, dass sie erst dann die T-Zelle aktivieren, wenn sie die bösartige Zelle gebunden haben. Wenn sie nicht gebunden haben, dann passiert nichts. Das ist sehr elegant.
Also es erinnert mich so ein bisschen an die 2-Faktor-Authentifizierung, die wir ja heutzutage alle benutzen. Das heißt, wir haben erst ein Passwort und dann kriegen wir noch eine SMS mit einer Nummer und erst wenn wir die Nummer eingetragen haben, dann sozusagen schaltet das frei, ne? Was ich weiß, Online-Banking und so weiter.
Absolut.
Und so fort. Ja, also im Prinzip ist das das gleiche System. Ne?
Wobei wir hoffen, dass unsere Antikörper irgendwie einfacher funktionieren, weil manchmal dauert es lang mit der 2-Faktor oder man es kommt nicht durch und
das
so. Aber
stimmt.
Im Prinzip ist es genauso, ein Sicherheitsschloss, das man da hat.
Also jetzt hat man ja gesagt, genau, das bindet so sowohl an die T-Zelle wie auch an die Leukämiezelle. Und die Leukämiezelle, aber wie wird die denn überhaupt erkannt?
Das ist die Frage natürlich jetzt, was erkennt das auf der Leukämiezelle? Und das muss natürlich etwas sein, was auf gesunden Zellen nicht oder nur sehr wenig ist.
Ja.
Weil sonst würden sie die T-Zellen ja gegen gesunde Zellen losschicken. Und da gibt es verschiedene Zielantigene, die in der Immuntherapie verwendet werden. Man muss sagen, dass bei der AML, das will ich vorher noch sagen, bisher noch keine Immuntherapie etabliert ist, im Gegensatz zu anderen Krebserkrankungen.
Okay. Ja.
Obwohl es eigentlich, das sagen die Ergebnisse der Stammzelltransplantation, eine Erkrankung ist, die darauf gut ansprechen würde. Und warum ist das so? Weil man noch nicht gute so Zielstrukturen auf ihnen gefunden hat. Wir haben eine Zielstruktur, die heißt FLT3, komplizierter Name.
Okay.
Ist ein Eiweißmolekül, was auf den Leukämiezellen vorkommt.
Ja.
Und diese Zielstruktur kennen wir mittlerweile gut, weil wir haben kürzlich publiziert und abgeschlossen, schon eine Studie durchgeführt, wohlgemerkt mit einem monospezifischen Antikörper, der also nicht T-Zellen aktivieren kann, sondern andere Immunzellen, der auch gegen dieses Ziel gerichtet war auf den Leukämiezellen. Und wir haben schon gesehen, dass wir mit dieser Therapie die minimale Resterkrankung reduzieren können.
Ah, okay.
Das haben wir gesehen und darüber haben wir uns gefreut.
Ja.
Aber wir glauben, dass es die T-Zellen viel besser machen. Drum haben wir jetzt eben einen bispezifischen Antikörper, der T-Zellen aktiviert, gegen dieselbe Zielstruktur. Und das Tolle ist, durch diese Vorarbeit wissen wir, dass diese Zielstruktur, ich sage es jetzt wieder einfach, sicher ist. Wir haben nämlich gesehen, was für Nebenwirkungen auftreten und haben jetzt schon ein Verständnis, dass das auch ein gutes Zielantigen, sagen wir dazu, ist. Und das heißt FLT3 und ist auf den Leukämiezellen und sonst kommt es im Körper fast gar nicht vor.
Ah, das ist ja schon mal wichtig. Und wie ist es denn jetzt, ist das etwas, was sozusagen alle Leukämiezellen haben in einer Person oder haben alle Menschen, die eine AML haben, haben die auch diese FLT3-Struktur oder gibt es dann wieder Menschen, die das nicht haben?
Ich sage immer, in der Medizin gibt es kein immer oder nie.
Okay, ja, wahrscheinlich.
Aber wir wissen, das haben nicht nur wir, sondern viele Leute haben das untersucht. Also dieses Zielantigen FLT3 wird fast von allen Patienten mit AML exprimiert, sagen wir das. Also ist fast allen Patienten auf den Leukämiezellen vorhanden.
Das exprimiert so eine Motto, die Zelle zeigt es so
auf
außen.
Auf der Oberfläche ist das halt da.
Ja, okay.
Es gibt wenige Patienten, wenn man jetzt 100 Patienten anschaut, dann haben sie ein, zwei, die haben dieses Zielmolekül vielleicht nicht.
Ah,
aber
okay.
Das ist aber in jedem Fall so.
Ja, okay.
Und die überwiegende Mehrzahl hat dieses Zielantigen. Darum haben wir das lange mit den Behörden diskutiert und haben gesagt, so viele Patienten haben das, dass wir gar nicht verlangen, dass man das vorher prüft. Wir untersuchen das nebenbei und schauen dann, ob die Menge von diesem Zielantigen, weil manche Patienten haben mehr auf den Leukämien, manche weniger, ob das mit dem Ansprechen zusammenhängt. Aber es wird untersucht in der Studie, aber ist kein Einschlusskriterium.
Ah ja, okay. Und kann man dieses FLT3 dann irgendwie messen, sage ich jetzt mal? Also wenn man jetzt das Blut rausnehmen würde, könnte man das dann irgendwie identifizieren, ob es da ist oder nicht?
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Und darum haben wir nach langer Diskussion entschieden, dass wir das nicht verlangen als Einschlusskriterium.
Aber es wäre messbar.
Es wäre messbar, aber wir müssen jetzt wieder erinnern, welche Patienten wir einschließen. Das sind ja die Patienten, die formal in Remission sind.
Ja.
Das heißt, da sind also nur ganz wenige Leukämiezellen da. Die können sie fast gar nicht mehr finden. Wir finden die molekulargenetisch und damit kann ich es auf denen auch nicht untersuchen. Wenn ich jetzt fordern würde, dass ich das untersuchen kann, dann müsste ich entweder Zellen haben von da, wo die Krankheit aufgetreten ist, aber die kann sich ja verändert haben. Also die Zellen können sich ja verändert haben und es dann nicht mehr haben. Oder ich müsste warten, bis die Erkrankung wieder da wäre, aber dann wäre es ja keine Resterkrankung.
Okay.
Deswegen, wir untersuchen das in der Studie. Auch in den Fällen, falls es nicht gelingt und die Erkrankung kommt wieder oder wenn wir Material von früher kriegen. Aber wir fordern es nicht als Einschluss, weil fast alle Patienten das haben.
Aber das ist ja eine wirklich sehr gute Neuigkeit, weil es gibt ja viele Therapien, ich sage mal jetzt gerade zielgerichtete Therapien, wo es ja immer nur einen kleinen Bruchteil der Patienten betrifft, die dann die Merkmale tatsächlich haben. Also in dem Sinne ist es ja wirklich sehr positiv, dass ich sage mal 98% der Patienten...
Sagen wir 90, dann sind wir auf der wissenschaftlichen sicheren Seite und dann verhandeln wir um die einzelnen Prozente, die in den Studien unterschiedlich sind. Aber die überwiegende Mehrzahl hat. Und das ist eine gute Neuigkeit.
Natürlich, wenn das jetzt so toll funktioniert, dass wir jetzt wirklich mit den bispezifischen Antikörpern, dass die T-Zelle auf die Leukämiezelle aufmerksam machen und die das auch so effizient an die Leukämiezelle zerstören, dann stellt sich natürlich die Frage, warum müssen die Leute erstmal durch diese sehr mühselige und sehr nebenwirkungsreiche Chemotherapie durch? Warum können wir nicht gleich so starten?
Naja, da sprechen Sie jetzt einem forschenden Mediziner natürlich ein bisschen aus dem Herzen. Es gibt aber auch gute Gründe. Denn natürlich bin ich begeistert von diesem Antikörper, den wir entwickelt haben und andere sind es vielleicht auch. Aber wir wissen nun mal nicht, ob es funktioniert.
Okay.
Und wenn wir jetzt einen Patienten haben, der eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, dann darf man ihm auch zu Recht und völlig richtigerweise sagen, die Behörden, du darfst dem Patienten nicht eine wirksame Therapie vorenthalten.
Wäre das nicht so, dass man das gleich als Ersttherapie einsetzen könnte?
Also in der Tat habe ich als junger Arzt gedacht, es muss doch gelingen, die Chemotherapie abzuschaffen. Und auch in der Tat ist das weiter ein Ziel. Irgendwann hoffen wir, dass wir Immuntherapien haben, die so optimiert sind, dass sie wirklich auch ganz früh eingesetzt werden können, also bei hoher Krankheitslast. Aktuell ist es aber so, Sie haben ja eine gewisse Menge von diesen T-Zellen, den Killerzellen, und eine gewisse Menge von Tumorzellen. Mhm. Und wenn die Menge von Tumorzellen übermächtig groß ist, dann kann auch der Antikörper nicht helfen, weil es einfach nicht genug T-Zellen sind.
Okay.
Und deswegen folgen wir in dieser Studie dem Prinzip, dass wir die Chemotherapie benutzen, um erstmal die Krankheitslast drastisch zu reduzieren und damit diese Remission, wie wir es nennen, zu erreichen. Da sind zwar immer noch Leukämiezellen da, aber viel weniger. Und dann vielleicht so wenig, dass es eben mit diesem Antikörper ausreicht, dass die T-Zellen, die vorhanden sind, diese eliminieren können. Das ist genau das Prinzip. Okay. Erst reduzieren mit der Chemotherapie und dann mit dem Antikörper eliminieren.
Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn eigentlich die Vorteile jetzt von der bispezifischen Antikörpertherapie im Vergleich zu den anderen Standardtherapien, die man jetzt eben nach der vollständigen Remission einsetzen würde?
Naja, es sind die gleichen Vorteile für die, die man danach einsetzen würde, wie erstmal grundsätzlich mit der Chemotherapie. Jetzt haben wir über die Chemotherapie gesprochen, dass wir froh sind, dass sie da sind, aber sie hat natürlich erhebliche Nebenwirkungen. Mhm. Haarausfall und Schädigung der Blutbildung, Infektneigung, Blutungsneigung, also nur um einige zu nennen, Übelkeit, Erbrechen. Und die kommen daher, dass die Chemotherapie unspezifisch alle Zellen trifft, die sich teilen.
Ja.
Und am schnellsten teilen sich die Krebszellen.
Ja.
Und darum werden die am härtesten getroffen. Das ist natürlich ein bisschen ein grobes Funktionsmuster, denn die Haare teilen sich halt aus, sonst würden sie nicht wachsen. Die treffen sie halt dann auch und darum fallen die auf. Unsere Therapie funktioniert völlig anders. Die funktioniert so, wie der berühmte Paul Ehrlich gesagt hat, dass ein ideales Medikament funktionieren sollte. Der hat gesagt, das sollte funktionieren wie die Zauberkugeln im Freischütz. Ja, der Protagonist verkauft seine Seele und bekommt dafür drei Zauberkugeln, die immer ihr Ziel treffen.
Aha.
Und so funktionieren diese Antikörper. Die wirken nicht auf alles, sondern die wirken nur dann, wenn sie ihr Ziel gebunden haben. Und ihr Ziel ist nur auf der Leukämiezelle. Nur dann wirken sie. Und damit können sie, es kann natürlich Nebenwirkungen geben, dadurch, dass das Immunsystem aktiviert wird, so grippeähnliche Symptome, vielleicht sprechen wir da noch drüber, aber erstmal die Wirkung beschränkt sich auf die bösartigen Zellen. Und trifft nicht Zellen wie Haare, Blutbildung und so weiter. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Der gilt für die Chemotherapie am Anfang, gilt aber natürlich auch für die Erhaltungstherapie. Ein zweiter Aspekt, den muss man schon dazu sagen, wir wissen, dass die bisher verfügbaren Therapien in der Situation, außer der Transplantation, die kann heilen, aber die kann auch schiefgehen. Das wissen wir auch alle.
Ja.
Da kann man schon, man kann an der Therapie versterben und man kann chronische Erkrankungen kriegen, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Und unsere Therapie hat den Anspruch zu heilen, eben ohne diese Nebenwirkungen, die die Transplant verursacht.
Okay.
Im Gegensatz zu den verfügbaren anderen Therapien.
Ah, das ist wirklich, ja, das wäre wirklich ein toller Vorteil. Und welche Nebenwirkungen erwarten Sie denn jetzt, also potenziell von?
Also nochmal, wir erwarten eigentlich, das ist ja basiert auf dem Wirkmechanismus dieses Antikörpers. Der stimuliert die T-Zellen, alles zu töten, wo das Zielantigen, das Zieleiweiß drauf ist. Das sind vor allem die Leukämiezellen. Und deswegen freuen wir uns über FLT3, weil das im ganzen Körper fast nirgends ist, außer auf einer anderen Abwehrzellart und auf Vorläuferzellen der Blutbildung. Das heißt, was kann passieren? Vielleicht reduziert sich die Blutbildung temporär, bis der Antikörper wieder weg ist. Das ist aber kein Problem. Also die Zielseite, davon machen wir uns wenig Sorgen.
Ja.
Haben wir ja auch in unserer ersten Studie schon so sehen können. Was natürlich,
welche erste Studie?
Wo wir hatten ja schon mal eine Studie durchgeführt mit einem monospezifischen Antikörper.
Ach so, okay, alles klar.
Wo wir das gemacht haben, der nicht die T-Zellen aktiviert. Da haben wir schon gesehen, das Zielantigen ist gut. Andere Nebenwirkungen kommen, bispezifische Antikörper. Also mit dem Ziel haben wir keine Sorgen. Bi, da wo es an die T-Zelle bindet, da muss man schon damit rechnen, dass man auch, naja, unerwünschte Wirkungen kann man nicht sagen, Dinge erlebt, mit denen man sich beschäftigen muss. Denn wir wollen ja die T-Zellen, Teil des Immunsystems, aktivieren. Und was passiert, wenn man das Immunsystem aktiviert? Man kriegt vielleicht erhöhte Temperatur. Wenn es weitergeht, kriegt man Schlüttelfrost. Ich glaube, man kann sich das einfach vorstellen, was wir an Nebenwirkungen erwarten, wie wenn man im schlimmsten Fall eine schwere Grippe hat. Da geht es einem auch nicht gut. Im schlimmsten Fall, habe ich gesagt. Ne? Mhm. Man hat Fieber, man hat Schüttelfrost. Und wo kommt das her? Das Immunsystem ist aktiviert worden.
Und wie lange dauert das dann?
Das kommt drauf an. Das müssen wir auch noch lernen.
Okay.
Aber unsere Erfahrung, das ist ja nicht der erste bispezifische Antikörper, den man sagt uns, dass man meistens diese Wirkungen treten kurz auf. Man kann sie gut behandeln. Mhm. Also Aspirin nehmen wir ja nicht als Ärzte, aber ich sage mal, mit sowas wie Aspirin, Paracetamol, kann man das gut Temperatur senken. Und nach ein, zwei Tagen sind sie gewöhnt.
Okay.
Und das noch Schönere ist, ihr Körper gewöhnt sich an die Therapie. Also diese Nebenwirkungen, wenn sie auftreten, sind beim ersten Mal, wo man den Antikörper gibt, am stärksten. Und dann wird es immer weniger, weil ihr Körper sich daran gewöhnt, dass die T-Zellen stimuliert werden.
Okay, aber das heißt, dass ich dann weniger spüre, heißt nicht, dass weniger passiert.
Wenn man da jetzt reinschauen könnte, aber so nach allem, was wir wissen, ist das tatsächlich so. Das ist eine Gewöhnung an die Nebenwirkungen des Körpers, aber keine Reduzierung der Wirksamkeit.
Ja, sehr gut. Mhm.
Man nennt es neudeutsch den First-Dose-Effekt.
Ach so.
Also die Reaktion des Körpers auf die erste Dosis. Gibt es wirklich einen Fachbegriff dafür?
Ah, okay, okay. Und die Behandlungsdauer, ist sie dann relativ kurz oder wie ist das dann?
Naja, wir werden den Antikörper ja wöchentlich verabreichen als Spritze. Es geht also schnell, Spritze in den Bauch. Also die tatsächliche Behandlung ist natürlich ganz kurz. Sie kriegen den Antikörper gespritzt, dann passen wir natürlich gut auf die Patienten auf. Die müssen wir schon ein bisschen nachbeobachten, dass denen nichts passiert. Und das Ganze machen wir insgesamt einmal pro Woche und über einen Zeitraum von 12 Wochen.
Ah, okay.
Mhm. Aber immer wieder, alle 4 Wochen, schauen wir nach, ob es anschlägt, ob die Erkrankung im schlimmsten Fall fortschreitet. Dann brechen wir natürlich ab, weil wir den Patienten ja nichts vorenthalten wollen.
Aber jetzt muss ich noch ganz kurz nachfragen. Also einmal pro Woche über einen Zeitraum von 12 Wochen. Und das ist, weil das dann sich verbraucht? Das ist quasi wie so ein Verbrauchsmittel, das dann wieder verschwindet aus dem Körper? Oder warum muss man das so in der Frequenz machen?
Naja, Antikörper sind ja Eiweißmoleküle.
Okay.
Und die werden abgebaut. Also durch verschiedene Mechanismen, da können wir jetzt sehr ins Detail gehen, zum Beispiel, wenn die an ihr Ziel binden, dann werden sie in die Zelle aufgenommen.
Ah, okay.
Ein Teil wird abgebaut von...
Zerfällt einfach irgendwie.
Dem sogenannten, ja, zerfällt oder wird verstoffwechselt und so weiter. Und die haben eine Halbwertszeit.
Ah, okay.
Und das heißt, sie geben den Antikörper und dann nimmt die Menge, die im Körper vorhanden ist, immer wieder ab. Mhm. Und drum müssen wir das dann nach einer Woche nochmal machen. Und es ist auch gut, dass sozusagen der Antikörper, ich sag mal, nach der Hälfte der Zeit weg ist, dann kann sich das Immunsystem wieder ein bisschen beruhigen, sozusagen wieder Kraft tanken und dann kommt die nächste Runde. Mhm. Und so machen wir das jede Woche.
Mhm. Okay. Und die 12 Wochen ist einfach so der Gedanke, dass dann hoffentlich voraussichtlich in den 12 Wochen, ich sag mal, das Problem gelöst ist oder warum?
Naja, man muss ja, also erstens mal, wenn das so funktionieren würde, wie ich es mir wünsche, dann brauchen sie nicht lang, dann bringt das Immunsystem die Leukämiezellen auf gut Deutsch gesagt einfach schnell um.
Okay,
Aber dann sind wir vielleicht...
Wie wir gesehen haben, ne? Genau.
Ja, das sollen sie ja tun.
Ja, genau.
Jetzt wissen wir aber nicht, wie lange es dauert, bis, ich bleibe jetzt mal plakativ bildlich, wie lange es dauert, bis die Leichen der Leukämiezellen abtransportiert sind. Das muss der Körper ja auch resorbieren, ausscheiden, zerlegen und so weiter. Und damit wir unseren Erfolg messen können, müssen die weg sein. Weil solange die da sein, würden wir die ja noch nachweisen. Darum brauchen wir ein bisschen länger. Außerdem, so optimistisch wir auch sein wollen, aber vielleicht braucht es halt mehr als einen Schuss von dem Antikörper, sondern vielleicht halt mehrere, bis alle Leukämiezellen weg sind.
Ist das auch eine Fragestellung der Phase-1-Studie, ob sie jetzt 12 oder 10 oder 14 oder wie viele?
Natürlich schauen wir das auch und wollen darüber lernen. Man macht natürlich dafür viele Begleituntersuchungen. Wir schauen uns an, wie ist die Halbwertszeit des Antikörpers, über die wir vorher gesprochen haben. Wie lang ist der da? wie lange werden die T-Zellen aktiviert? Können wir das messen über Surrogatparameter, über die T-Zellen selber? Wie schnell kommt das Ansprechen? Das heißt, vielleicht reichen ja 8 Wochen. Vielleicht sehen wir bei allen Patienten, 12 Wochen ist zu kurz, dann müssen wir länger. Also solche Dinge lernt man in einer Phase-1-Studie, wobei man schon sagen muss, die erste und wichtigste Fragestellung einer Phase-1-Studie, früher war das sehr strikt, ist die Sicherheit.
Ja.
Und das steht auch im Vordergrund, das will ich auch klar sagen. Das Wichtigste, natürlich hoffe ich, dass wir dem Patienten da helfen können. Dafür mache ich es. Aber natürlich das Wichtigste ist, wir passen auf die Patienten gut auf. Dem Patienten darf nichts passieren und dafür glaube ich, wir haben ein bisschen Erfahrung und ein tolles Team, denen wird auch nichts passieren. Aber das ist erstmal das Wichtigste bei der Entwicklung des Medikaments zu sehen, wird das gut vertragen, kann man das gut machen. Und wie macht man dann eine nachfolgende nächste Studie, wie passt man die an, um es besser zu machen?
Das heißt, Sie gucken dann einfach auch ein bisschen, wie viel Stoff pro Spitze drin ist, dass Sie das ein bisschen variieren oder wie?
Auch natürlich. Wir müssen erstmal die Dosis festlegen. Wir fangen mit einer niedrigeren an, die wir uns überlegt haben, dass sie sinnvoll sein könnte. Und dann schauen wir, wie weit der Patient, also die verschiedenen Patienten, die Dosis vertragen.
Okay.
Und wenn wir dann die Dosis gefunden haben, von der wir denken, das mehr sollte man nicht machen, das ist noch gut verträglich, dann schauen wir, wirkt die auch gut. Und wenn wir diese Dosis, die nennt man neudeutsch Recommended Phase 2 Dose, also empfohlene Dosis für die nächste Studie, die wollen wir wissen. Und in der nächsten Studie vergleicht man dann auch gegen etablierte Therapien. Wir erstmal wollen wissen, was ist die richtige Dosis des Antikörpers, tut er all das, was er tun soll, ist er gut verträglich, welche Menge ist gut verträglich? Aber natürlich auch wollen wir wissen, sprechen die Patienten an? Also das würde ich mir schon wünschen, dass die ansprechen.
Und das heißt, wenn Sie diese Knochenmarkuntersuchung machen, was gucken Sie dann danach? Also was guckt man da, was untersucht man dabei?
Das, was in der Routineuntersuchung auch gemacht wird, ja, regelmäßig, wir messen die MRD, die minimale Resterkrankung, mit den molekularbiologischen Methoden, schauen wir, ist diese Genveränderung nachweisbar, die nur in den Leukämiezellen vorkommt? Das hat eine gewisse Empfindlichkeit, aber solange ich die messen kann, ist Leukämie da.
Ja, okay.
Und wenn die irgendwann nicht mehr messbar ist oder nach unten geht oder nach oben geht, dann kann ich was sagen, nimmt die Leukämielast zu oder ab. Wir wünschen uns natürlich, dass sie abnimmt oder am besten gar nicht mehr nachweisbar ist.
Ja. Was sind denn die Einschlusskriterien für Patienten? Also welche Patienten dürfen oder können denn jetzt teilnehmen an dieser Phase-1-Studie?
Also da gibt es natürlich eine ganze Liste von allgemeinverständlichen Dingen. Sie dürfen nicht allzu krank sein, wenn Sie einfach so krank sind, dass Sie jetzt zum Beispiel die grippeähnlichen Symptome nicht mehr ertragen können. Dann können Sie natürlich nicht mitmachen. Also das sind so, ich sag mal, allgemeinverständliche. Wenn Sie eine schwere Infektion haben, können Sie natürlich auch nicht mitmachen. Von diesen, ich nenne es mal, allgemeinen Kriterien abgesehen, dass man volljährig sein muss, ne? Sonst darf man sowas nicht. Aber wichtig ist, es müssen Patienten sein, die eben eine AML, eine akute myeloische Leukämie haben und die nach Standardbehandlung, egal welche das sein mag, das erreicht haben, was wir Remission nennen. Also die Erkrankung ist zurückgedrängt.
Ja.
Und wenn sie das haben, dann kommt noch dazu, es muss ein Nachweis von dieser, des Vorliegens dieser Resterkrankung vorhanden sein.
Okay.
Das ist also wichtige Patienten in Remission, bei denen die Resterkrankung noch nachweisbar ist.
Okay.
Und dann kommt noch dazu, momentan ist es noch so, dass Patienten nicht transplantiert werden oder sein dürfen. Das werden wir aber ändern. Aber aktuell sind es noch Patienten vor Transplantation.
Okay. Und das ist jetzt fast so ein bisschen schon auch ein bisschen gesagt worden, aber was wären dann die Ausschlusskriterien?
Ausschlusskriterien sind natürlich, wenn keine Resterkrankung nachweisbar ist.
Okay.
Wir wollen ja natürlich wissen.
Ja, ja, geht die zurück oder nicht, ja?
Ja, aber auch setzen wir den Patienten zu Recht einem Risiko aus. Das Risiko ist klein, aber du musst schon wissen, dass es einen Grund gibt. Also, wenn die Resterkrankung nicht nachweisbar ist oder wenn der Patient eben nicht in einer Remission ist, also zu viele von den Blasten, den Leukämiezellen im Knochenmark sind, sodass die Leukämie noch vorhanden ist, dann machen wir es nicht, weil die Tumorlast zu hoch ist. Infekte und so weiter und so fort. Aber das ist das Entscheidende. Also nochmal, teilnehmen können Patienten mit AML, nicht mit anderen Leukämien, die eine Remission erreicht haben nach Standardtherapie und bei denen die Resterkrankung nachweisbar ist.
Okay. Und jetzt mal so ganz generell, wie läuft die Studie ab? Also ich denke mal, zunächst mal, die findet hier in Tübingen statt, ne? Das heißt, die Patienten müssen dann hierher kommen, ne?
Zunächst, wir sind das erste Zentrum.
Ja, sehr schön.
Das macht er, werden aber andere, naja, der Antikörper wurde ja auch hier entwickelt, also da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf. Mhm. Also wir sind das erste Zentrum, es werden aber andere öffnen im Laufe der Zeit und die Patienten müssen sich melden. Da können wir vielleicht später dann auch die E-Mail-Adresse noch sagen. Eine E-Mail schreiben, am besten gleich mit einem Arztbrief oder die behandelnden Ärzte können sich auch melden und schreiben einfach und sagen, wir haben das gehört und das sind meine Unterlagen idealerweise, weil dann können wir nämlich gleich schon vorab prüfen, ob es grundsätzlich in Frage kommt. Wenn wir das geprüft haben, dass ein Patient grundsätzlich in Frage kommt, dann müssen die Patienten natürlich hierher kommen und dann müssen wir Voruntersuchungen durchführen, die nichts Schlimmes sind, aber wo wir halt einfach mal schauen, ist der Patient fit genug? Wir müssen den Patienten natürlich sehen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann müssen wir auch ausführlich darüber sprechen, was in dieser Studie genau gemacht wird, was da abfolgt, was die Risiken sind. Da nehmen wir uns viel Zeit. Und dann müssen der Patient und die Ärzte gemeinsam entscheiden. Erstens passt es natürlich. Ja. Zweitens will der Patient teilnehmen, nachdem er alles gut verstanden hat.
Ja.
Und wenn das beschlossen ist, dann nehmen wir den Patienten in die Studie auf und machen die Behandlung.
Und die Gesamtdauer, wie lange wäre das dann wohl?
Naja, im Endeffekt machen wir es ja maximal 12 Mal, also 12 Wochen.
Ja.
Und danach beobachten wir nach. Mhm. Das danach erfolgt aber fast schon im Rahmen der Routine, die bei dieser Erkrankung ohnehin erfolgen würde. Wir sagen da nur, Entschuldigung, wir würden auch gern ein Röhrchen Blut haben, damit wir schauen können, ob es immer noch funktioniert hat, im besten Fall.
Achso, muss die Person gar nicht hierher kommen?
Teilweise eine gewisse Zeit, ja, aber teils geht es im Rahmen der normalen Nachsorge.
Ah ja, okay. Mhm.
Und wenn Sie jetzt natürlich die wichtige Frage stellen, das heißt, was ist denn das Lästige für den Patienten? Mhm. Dann sind es, wir haben es am Anfang mal angesprochen, da haben Sie es ja schon gesagt, dann sind es die Knochenmarkspunktion, die er macht. Eine Knochenmarkspunktion klingt für jemanden, der es noch nicht bekommen hat, ganz schlimm, ist für einen Patienten, der sie öfter bekommen hat, auch nicht schön.
Ja.
Das ist subjektiv sehr unterschiedlich. Das ist ein bisschen wie beim Blutabnehmen. Manche Leute sagen, es macht mir gar nichts und manche Leute sagen, oh, ich finde es ganz furchtbar. Oder der Zahnarzt.
Ja. Mhm.
Aber die Patienten, die wir einschließen in die Studie, kennen das ja. Und das, was wir machen, ist, wir müssen alle 4 bis 6 Wochen eine Knochenmarkspunktion machen, um zu sehen, wo wir stehen. Aber nochmal, das ist eigentlich auch nicht anders, als man es in der normalen Nachsorge machen würde. Mhm. Und das machen wir dann auch über die 12 Wochen hinaus, aber auch die normale Nachsorge ging ja da hinaus.
Mhm. Mhm. Und ich denke mal, dass Sie hier sehr erfahrene Ärzte haben, die das wirklich gut können. Ne? Weil ich habe schon mal gehört, dass das Können der Ärzte bei der Knochenmarkpunktion einen großen Bestandteil dessen hat, wie unangenehm oder nicht so unangenehm es ist, ja.
Also ich will uns jetzt oder meine Kollegen nicht so sehr loben, aber erstens können wir das und zweitens verrate ich gern ein Geheimnis.
Okay.
Man macht ja bei der Knochenmarkspunktion eine Betäubung vorher, bevor man das macht, die Betäubung der Knochenhaut.
Ja.
Und die Knochenhaut ist das, was weh tut, kennt man vom Schienbein, da ist die Knochenhaut direkt unter der Haut und tut so weh, wenn man da was draufkriegt.
Ja.
Wenn Sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und diese Betäubung länger einwirken lassen.
Ah, das, okay. Das heißt, da können die Patienten auch mitwirken und sagen, Moment, stopp.
Ich würde jetzt nie irgendwas verpetzen.
Okay.
Nein, tatsächlich, wenn man das ein bisschen länger einwirken lässt, tut es natürlich auch weniger weh.
Mhm.
Ist eigentlich gar nicht so kompliziert wie beim Zahnarzt.
Mhm. Und es könnte ja Gründe und sonst was geben, dass ein Patient mittendrin aussteigen möchte aus der Phase 1-Studie. Wie ist das dann okay? Kann er das? Oder?
Ja, also erstmal ist völlig klar.
Mhm.
Ohne Angabe von Gründen darf ein Patient immer, hier in Deutschland, nicht nur in unserer Studie, immer, bei jeder Behandlung, auch außerhalb von Studien, darf ein Patient immer sagen, ich will nicht mehr.
Mhm.
Also das, sie dürfen immer sagen, ich habe es mir anders überlegt, weil ich lieber die Zeit mit meinem Mann, mit meiner Frau verbringen will, dann sind wir natürlich ein bisschen traurig und wir wären dankbar, wenn man sich's vorher überlegt. Mhm. Aber das ist immer möglich. Ohne Angabe von Gründen kann man ausscheiden.
Okay.
Anders gibt's natürlich auch Gründe. Natürlich hören wir auf, wenn die Erkrankung fortschreitet. Mhm. Dann sorgen wir dafür, dass die Patienten schnellstmöglich die beste andere Behandlung bekommen.
Okay. Also genau, das wäre nochmal meine nächste Frage. Also wann würden Sie denn einem Patienten sagen, er sollte lieber aussteigen? Genau dann, oder?
Genau dann, wenn wir sehen, dass die Erkrankung fortschreitet. Es gibt auch andere Gründe, wenn das Medikament nicht vertragen wird, wenn irgendwas passiert, was unerwartet ist, wenn sich eine andere Erkrankung des Patienten verschlimmert, sodass man das nicht mehr machen will. Also wenn sich an den Ein- und Ausschlusskriterien was ändert. Wenn eine Frau schwanger werden dürfte, Schwangere dürfen nicht mitmachen. Wenn sie schwanger werden würde, dann muss sie natürlich sich schützen davor. Aber sowas wäre ein Grund.
Das ist
Aber natürlich ist mir schon auch eins wichtig. Also wir sind nicht die, die die Leute in so eine Studie sperren und dann behandeln wir sie und dann sagen wir, so, und jetzt sind wir fertig und jetzt gehen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich bin schon stolz drauf, dass wir hier alle, also vor allem meine Kollegen, die es im täglichen Leben machen, also egal, ob es funktioniert hat oder nicht, fühlen wir uns für unsere Patienten zuständig. Und dafür werden wir natürlich, wenn es nicht funktioniert, gemeinsam mit dem Patienten und dessen weiter behandelnden Ärzten dann überlegen, was das Beste ist. Also da bemühen wir uns.
Ja, schön. Das ist sehr schön. Und wenn jetzt alles positiv verläuft, wann denken Sie denn, wann Phase 2 oder wann jetzt in die Zukunft geschaut, könnte dann die bispezifischen Antikörper als Standardtherapie verfügbar werden?
Tja, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte.
Ja, das nächste Mal bringe ich eine mit.
Ja, die hätte ich gerne. Also es ist ja ein mehrphasiger Prozess. Jetzt müssen wir erstmal die Dosis festlegen und dann müssen wir da feststellen, was ist die sichere Dosis. Ich würde denken, das wird schon 2-3 Jahre dauern, bis wir alle Schlussfolgerungen gezogen haben und das alles gemacht haben. Das ist leider ein langer Prozess. Und dann muss man eine nächste Studie starten, wo man dann mit der Dosis, die man dann kennt, vielleicht auch schon im Vergleich zur Standardtherapie, nochmal weiterschaut. Und dann...
Also Phase 2 dann.
Phase 2. Jetzt kann es eine Phase 2a oder 2b sein, jetzt wird es zu kompliziert. Und dann wird es auch davon abhängen, wie gut die Ergebnisse sind, ob man dann noch eine Phase 3 braucht oder nicht. Das hängt auf die Interaktion mit den Behörden zusammen. Aber der Weg ist lang und weniger als 7 Jahre, bis sowas verfügbar sein kann, werden sicher nicht sein. Eher mehr.
Okay.
Aber umso mehr freuen wir uns, dass wir sowas Innovatives hier in Tübingen unserem Patienten auch anbieten können. Ja. Jetzt gleich. Und nicht woanders müssten sie halt 10 Jahre warten.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir jetzt mal zur allerwichtigsten Frage. Die Personen, also Patienten, die Interesse daran hätten, jetzt an dieser Studie Phase 1 teilzunehmen, bei wem können die sich melden? Wie kommen sie an sie ran? Wie kommen die an die richtigen Kontakte?
Also das Einfachste und Beste ist, wir haben es vorher schon mal berührt, ist am liebsten wäre uns, wenn die behandelnden Ärzte oder die Patienten selber mit uns eine E-Mail schreiben an kketi@med.uni-tübingen.de und da eine E-Mail hinschreiben, am besten schon mit eben einem Bericht über den bisherigen Behandlungsverlauf.
Okay.
Und da, wer da eine E-Mail hinschreibt, kriegt von uns in kürzester Zeit Antwort. Und wenn dann schon genügend Informationen da sind vom Arzt oder vom Patienten, dann können wir, dann prüfen wir das auch schon und können vorab sagen, sieht so aus, als könnte das klappen oder leider in Ihrer Situation nicht. Sie müssen vielleicht erst noch mal eine andere Therapie bekommen und dürfen sich wieder melden und so weiter. Also da kommen wir auf die Leute zu.
Ach, das klingt doch sehr gut. Wunderbar. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich das ziemlich gut beleuchtet, das Thema. Ne? Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und hoffe wirklich sehr, sehr, dass wir großen Erfolg haben werden mit diesen innovativen Therapien. Und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ja, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Strube, und natürlich für alle, die zugeschaut haben, auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.